herzlich willkommen zur Episode 80 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen, zum Ideen geben, ja, und vielleicht auch manches Mal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Mein Gast heute ist Shen Wei Zhu. Er ist geboren und aufgewachsen in China. Dort hat er auch angefangen, Kunst zu studieren. Und vor über 20 Jahren ist Shen Wei Zhu nach Deutschland gekommen, wo er immer noch lebt und arbeitet. Sein Metier ist die Landschaftsmalerei, in der er es geschafft hat, die chinesische Malerei, die typische traditionelle chinesische Malerei neu zu interpretieren und mit der deutschen romantischen Malerei zu etwas Neuem zu verschmelzen. Aber auch in seinem Alltag scheinen für mich die östlichen und die westlichen Philosophien, also Taoismus, Zen, Heidegger und so weiter zusammengeschmolzen zu sein. Es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch entstanden. Wir haben ein bisschen zu kämpfen gehabt mit der Technik, aber es lohnt sich. Dieses Gespräch hat verschiedene Phasen und ich würde mir wünschen, dass du es bis zum Ende hörst. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und schon am Anfang des Gesprächs mal schauen wollen, wie Shen Wei Zhu arbeitet, buchstabiere ich mal seinen Namen. Das ist X-I-A-N-W-E-I und der Nachname ist Zhu, Z-H-U. Shen Wei ist der erste Künstler, der mir seine zwei Ateliers beschrieben hat. Wir sprechen über seine Art zu arbeiten, seine Routinen, was ihm geholfen hat, in Deutschland Fuß zu fassen, was ihn hier an seine Heimat erinnert hat. Und wir erfahren, warum wir häufiger mal unsere Fleischaugen schließen sollten. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, lieber Shen Wei. Ich freue mich, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst für den Atelier Talk Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Guten Morgen, Stefanie. Freue mich auch.
Shen Wei, wir haben uns kennengelernt in der Ausstellung Mensch. Mensch mit Fragezeichen im neuen Kunsthaus Ahrenshoop. Und dort hast du ausgestellt. Und da habe ich dich ja auch in einem Künstlergespräch kennengelernt zwischen den anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und da habe ich ja schon so einiges über dich gelernt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass du beim Thema Vogue sehr schnell an den chinesischen Wok denkst, ans Kochen. Ja. Ich habe gelernt, dass sehr gutes Bier dich von deiner Kindheit bis heute begleitet.
Ja.
Dazu kommen wir noch.
Ja.
Und ich habe gelernt, dass du dich gern mal bei deiner Kunst in einen Felsen oder in einen Berg verwandelst. Mhm. Und dass du inzwischen in einem Atemzug genannt wirst mit einem ganz großen Maler der Romantik, nämlich Caspar David Friedrich. Das ist schon mal richtig viel, was ich gelernt habe. Das war alles sehr spannend, aber ich bin sicher, dass da noch ganz, ganz viel mehr ist. Und ich würde gerne einsteigen mit dir. Wir haben ja einen Podcast, das heißt, die Menschen sehen nicht, sie hören nur. Ich würde ganz gerne anfangen damit, dass du mal deine Kunst uns beschreibst. Wie beschreibt denn der Künstler selber seine Kunst jemandem, der sie vielleicht noch nicht kennt, in wenigen Minuten? Und du kannst gerne, wenn du möchtest, auch in dem Zusammenhang auf deinen Prozess ein bisschen eingehen.
Okay, so es ist nicht so einfach auf Deutsch zu erklären, aber ich versuche das, ja. Also wenn man meine Bilder nicht sehen, also Hauptsache, die Bilder, die ich beschäftige, sind Landschaftsmalerei. Und diese Landschaftsmalerei ist sowohl ist nicht traditionell Sinne, diese fotorealistische Landschaftsmalerei ist auch keine alte chinesische Malerei, sondern eine Mischung zwischen Westromantikmalerei und traditionelle chinesische Malerei. So eine Mischung. Das ist eine, damit ich vermische die beide Maltradition, um eine neue Art von Landschaftsmalerei weiter zu entwickeln oder zu machen. So ist das, so einfach zu sagen. Ja.
Auf deiner Webseite habe ich gefunden, dass du Malerei und Zeichnung und Performance machst. Aber jetzt beschreibst du, also dein Schwerpunkt ist eindeutig die Malerei, ja?
Ja, genau. Schwerpunkt ist die Malerei. Und die andere Sache ist eine, kann man sagen, das ist ein Prozess. Ja, das ist Natur, Wanderung, in der Naturzeichnung, Wanderung sehen, erinnern und zeichnen und dann im Atelier bearbeiten mit dieser Erfahrung, mit diesem Erlebnis, ja, mit dieser Inspiration aus der Natur.
Jetzt hast du das ja nicht immer gemacht. Lass uns mal bitte ganz weit zurückgehen. Kommst du aus einer kreativen Familie? Kommst du aus einer Künstlerfamilie? Oder woher kam dein Wunsch, in Richtung Kunst zu gehen?
Nein, meine Familie sind ganz einfache Arbeiterfamilie, also Arbeiterklassefamilie. Meine Eltern arbeiten in der Fabrik, in der Fabrik gearbeitet. Und ich habe einfach als Kind schon immer gerne gemalt oder gezeichnet, wie andere, alle Kinder. Und ich habe Glück, also als ich glaube 12 oder 13 war, habe ich einen privaten Lehrer als mein Nachbar bekommen. Und dann habe ich bei ihm permanent jede Woche einmal gelernt, und zwar Anfang chinesische traditionelle Malerei, Tuschezeichnung, Skizzenmalerei, und dann später nebenan auch westliche Malerei gelernt, also bis zu studieren, so meine ganze Schulzeit
Ach,
sozusagen. Bis, ja.
dieser Nachbar hat quasi dein Potenzial entdeckt und dein Interesse und hat das dann angefangen zu fördern. Wie spannend. Ja.
Ja, der ist auch ein guter Maler. Nur wegen Kulturrevolution könnte er nicht so studieren, weil der muss für die Familie, der ist der erste Sohn von der Familie, der muss für die Familie arbeiten, Geld verdienen. Deswegen hat er seine Studienchance verzichtet. Aber er ist ein durchaus sehr guter Maler, auch mit beider Tradition. Und von ihm habe ich wirklich viel gelernt, und er hat mich auch immer ermutigt, unterstützt und Technik beigebracht. Und ja, das war wirklich Glück. Ja.
Und für deine Eltern war es einfach zu sagen, okay, unser Sohn geht in die Kunst, weil hier im Westen ist es ja so, dass viele Eltern dann ein bisschen, also sie möchten, dass die Kinder glücklich werden, klar, aber gleichzeitig ist dann auch der Wunsch im Herzen, oh, die sollen nicht am Hungertuch nagen und das beißt sich bei uns. Ist das in China genauso?
Ja, das ist interessant. Meine Antwort ist, du, damals war 70er, 80er Jahre, da China hatte noch nie wirtschaftlich noch nicht geöffnet. Das war die andere. Da gab es kein Geld, kein Marketing, kein Stress, keine solche Denken an die Zukunft. Du musst lernen, um Zukunft zu finden, dein Leben zu versichern und so weiter. Ja, das ist einfach. Du studierst, was du Spaß hast, und das ist eins. Waren alle gleiche arm, gleiche reich, kann man sagen. Und andere Punkte ist in der traditionellen Sinne, Künstler oder Maler in China, Gesellschaft ist sehr geschätzt, also sehr von den Leuten respektiert. Also das ist kann man sagen, ist eine gute Tradition. Also Kunst und Kultur. Oder Kunst, Maler in der Geschichte bis heute immer von den Menschen sehr, ja, sehr gut gelobt, wenn das Kind ein Talent hat und nach diese Talente weiterentwickeln dürfen und können.
Das ist bis heute, haben die so einen großen Stellenwert, ja, die Künstlerinnen und Künstler.
Heute ist ein bisschen anders, kann man sagen, weil heute ist sich in China viele Schüler, die müssen eine große Konkurrenz für einen Studienplatz zu bekommen, zu gewinnen. Und manche Kinder zum Beispiel oder Schüler in der Schule haben keine gute Note. Da haben sie entschieden, okay, dann mache ich Kunst. Da muss man keine gute Note haben, und dann lernen sie sehr fleißig zeichnen und so. Aber weniger wie ich damals war, von klein schon immer mit der Kunst zu tun zu haben. Dass es eher geht, um zu studieren, Platz zu haben. Das ist anders.
Wenn das so anders ist und durchaus ja auch Vorteile hat, was hat dich dann nach Deutschland gezogen? Also ich muss erklären, du hast in China nicht nur Kunst studiert, sondern dann auch als Künstler gearbeitet. Du hast auch Kunst gelehrt an der Hochschule und bist dann nach Deutschland gekommen, nach Stuttgart. Du hast dort
Ja.
studiert bei der bekannten Professorin Cordula Güdemann. Und wie kam dieser Weg? War das eine große Entscheidung oder ist das ineinander übergegangen?
Ja, das war schon eine große Entscheidung. Da endet das Leben total komplett anders, ja. Weil ich habe in China erstmal Pädagogik Hochschule studiert, Kunsterziehung und dann wollte ich kein Lehrer zu sein, weil ich wollte auch nur Kunst machen. Da habe ich in China weiter studiert, Masterstudium für Malerei in Hangzhou, das ist der älteste Kunstakademie in China. Sehr groß und sehr gut. Aber damals war das Studium sehr beschränkt. Das ist sehr, es gab weniger Freiheit, zum eigenen Kunst zu entwickeln. Das geht sehr viel um Technik, Maltechnik und so realistische Stil, meine ich hier. Und da habe ich das Gefühl, ich habe mich nicht so entwickelt mit diesen 3 Jahren. Aber ich habe viel gesehen, viel gelernt. Und von der Bibliothek habe ich sehr viel von deutscher gegenwärtiger Kunst erfahren, zum Beispiel Basilis, Immendorf oder Gerhard Richter, Anselm Kiefer und so weiter. Das scheint alles auf dem internationalen Magazin, wo in andere Hochschule nichts gaben. Ja, das war diese Akademie schon sehr, sehr gut. Aber die Bildungssystem in dieser Akademie war noch nicht so weit. Ja, deswegen nach dem Studium habe ich Unterricht in der Uni, an der Uni in meiner Heimat Qingdao für 3 Jahre. Und ja, da sah ich auch weniger Zukunftsperspektive, meine Sachen zu entwickeln. Deswegen habe ich entschieden, den Job gekündigt und nach Deutschland zu studieren gekommen. Ja, da hat es geklappt.
Du hast eben schon erwähnt, dass du in Qingdao geboren bist und da sind ja auch diese Bierwurzeln, die ich vorhin erwähnt habe.
Ja.
Du hast mir erklärt, dass das eine alte deutsche Kolonie ist, die die deutsche Braukunst dorthin gebracht hat. Hat
Ja.
diese deutschen Wurzeln, die sich in deiner Heimatstadt befinden, haben die ein bisschen geholfen, nach Deutschland zu kommen oder ist das Unsinn gemacht?
Ja, doch, ich denke schon. Das hatte schon eine Verbindung zwischen Deutschland und Qingdao, groß sogar, wenn ich jetzt blicke, ja. Weil ich bin aufgewachsen in einer Stadt mit vielen schönen deutschen Villen, Häusern. Die nennt man blauer Himmel, rote Dächer und das ist eine deutsche Stil. Und das haben mich als meine Kindheit und also mein Blick im Kopf ist schon geprägt. Und da habe ich auch solche Motive gemalt, gezeichnet im Sommer. Ja, das ist liegt am Strand, an der Küste. Dann kam, ich habe mit Freunden, mit Fahrrad immer jede Ecke gefahren und es solche Häuser gezeichnet. War so ruhig. Damals war nur noch 300.000 Einwohner. Da am Strand war es so ruhig und still. Aber heute ist 5 Millionen Einwohner. Ja, das ist Hochhäuser ohne Ende. Das ist so eine große Stadt geworden. Ja, doch, das und deswegen, als ich erstes Mal in Stuttgart gesehen habe, das ist die Stadtlandschaft, das sieht sehr ähnlich aus, teilweise. Es ist auch Berge, Hügel und dann solche
Ah,
Häuser darauf, ja.
ja,
Also
Bergsteine.
da habe ich sofort an Qingdao gedacht. Ja. Da dachte ich, okay, dann bleiben
Das
wir
heißt, die
erstmal
Umgebung war schon mal so ein bisschen bekannt. Jetzt hast du ja beschrieben, dass in China die Kunsterziehung dann doch irgendwie eng war, beziehungsweise sehr stark aufs Handwerk fokussiert. Das ist ja in
hier.
Deutschland nun komplett anders. Im Prinzip musst du dir ja selber beibringen, was du können möchtest. Und man
Ja.
steigt ja dann inhaltlich sehr stark ein. Wie war denn dieser Umschwung für dich, diese ganz andere Art des Lernens und Herangehensweise zu erleben?
Ja, das war plötzlich. Ich komme nach Deutschland und in der Akademie, dann dass diese Studien fast wie eine Selbstlernen, so wie eine Selbstbeibringen. So war okay. Gibt es Klassebesprechung, aber mein Deutsch war noch nicht so gut. Also meistens habe ich nicht verstanden. Aber gut, da habe ich einfach umgestellt, also einfach nach meinem eigenen Wunsch gesucht. So zuerst habe ich Abstraktmalerei ein bisschen gemalt. Also viele unterschiedliche Richtungen ausprobiert in der Akademiezeit. Ja, und figurativer, so politisch kritischer, ironisch, also witzig und so. Alles möglich versucht. Und dann bis zu 2014 habe ich mich entschieden, dass die Malerei, die zur Poesie führt, so was zur alten Tradition chinesische Landschaftsmalerei geht. Das ist eine Art von Back to the Roots, Return to the Watson sozusagen. Ja.
Diesen Schritt nach Deutschland hast du ja vor über 20 Jahren gemacht. Und das neue Aufnehmen und wie du sagst, jetzt back to the roots gehen, hat sich wahrscheinlich inzwischen sehr stark vermischt. Wo ist denn für dich jetzt zu Hause? Ist es Deutschland oder ist es China?
Kann man sagen, überall zu Hause, also wo ich bin. Es ist, mittlerweile bin ich schon, ja, in China gibt es ein Wort, das geht um die Heimat, wo du bist. Wenn deine Seele für sich wo ist, dann ist es dein Zuhause. Ja, und das, ich glaube, ich bin langsam auf diese, an dieser philosophischen Level zu erreichen. Ja, zum Beispiel, ich bin in Deutschland, bin manchmal in Stuttgart, manchmal in Krefeld, bei uns zu Hause, manchmal im Atelier Düsseldorf, manchmal gehe ich nach Berlin, also immer, fast immer unterwegs. Ja. Und dann manchmal in China. Ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl, auch in Deutschland, auch in China, beide. Ja. Wobei, natürlich gibt es jeder Ort, hat wo Seite, die ich auch manchmal mich stört oder so, ja. Aber das ist normal.
Das ist normal, das glaube ich auch. Und dann
Ja.
hast du aber auch das Zuhause in der Kunst für dich gefunden und hast, glaube ich, beide Kulturen sehr
Ja.
stark vereint inzwischen. Wie sieht denn für dich ein normaler Arbeitstag aus? Hast du Routinen, die dich stützen über den Tag oder über die Woche?
Ja, kann man ungefähr nur über die Tage sprechen. Also, ja, ich stehe auf und dann trinken Kaffee, essen, Frühstück und dann geht's malen. Ja, tagsüber male ich gerne. Und nachmittags kurz Pause, dann arbeite. Aber abends male ich nicht so viel. Ab gestern Abend habe ich gemalt. Also ich versuche, solange es geht, immer jeden Tag was malen zu. Also, und ab und zu mache ich Pause, nach 2 Wochen, 3 Wochen Pause. Dann gehe ich mit Freunden in der Natur, so ein bisschen Wald wandern und so. Ja, so ein bisschen andere. Das ist auch Arbeit, kann man sagen. Ja.
Ja,
Aber
dieses.
irgendwie die Arbeit, Leben, Arbeit ist keine Grenzen mehr. Ja.
Dieses Naturerleben und Malen scheint bei dir auch sehr wichtig ineinander überzugehen. Du hattest beschrieben bei diesem Gespräch, bei diesem Künstlergespräch im Künstlerhaus Ahrenshoop von
Ja.
einem Schlüsselerlebnis, dass du in die Berge gegangen bist für 2 Wochen, um einen neuen Zugang zu finden. Du hattest eine Kunst gemacht, mit der du nicht mehr zufrieden warst. Kannst du das beschreiben, wie sich das anfühlte für dich? Was hast du gespürt, dass da diese Kunst nicht mehr passte?
Ja, war damals immer die Zeit, ich habe wahrscheinlich von der Klasse meine Professoren bisschen beeinflusst, dass in der Klasse wurde man sehr viel diskutiert über Thema, über Politik, über das und so. Irgendwann ist mir zu viel. Und ich denke, Kunst sollte ein bisschen tiefer gehen zu unserer innerlichen Natur, innerlich Gefühle zu ausdrücken und ja, also weniger konzeptuelle im Kopf übergehen, weil ich glaube, diese Gedanken, die sind wie Wind. Heute das, morgen das. Da kommt immer. Das ist nicht wesentlich. Das ist nicht was Stabiles, was solid ist. Und was solid ist, ist ein gemeinsames Wissen für uns Menschen sind. Für mich, ich denke, das ist die Natur. Also wir brauchen die Natur. Die Natur ist ein wichtiger Teil für uns. Und wenn wir nur immer ständig, auch in der Kunst, auch durch Kopf geht, das ist für mich ist kein richtiger Weg, ja. Und deswegen habe ich einfach wollte ich diese Zeit wollte ich einfach ein Bild malen, vielleicht nur einfach Sachen, ja. Also versuch mal mit Berge, Fluss und Baum an trotzdem ein guter Malerei malst. Also wichtiger ist die Malerei selbst. Also wenn du kannst viele Ideen malen, viele Politiker Ideen malen, aber wenn die Malerei schlecht ist, das ist kein guter Malerei. Das ist für mich wichtig. Guck mal, der Cézanne malt einen Berg oder einen Apfel. Giacometti malt nur einen Apfel. Das ist ganz, ganz, ganz einfache Sachen, aber große Malerei. Und das finde ich für mich ganz, ganz wichtig. Ja, ein Ziel sollte sein. Und ja, und natürlich Natur als Thema ist auch, ist eine lange Tradition. Das ist man muss auch immer wieder weiter dieser Weg erweitern. Und ja, das finde ich super. Ja.
Sind das die chinesischen Wurzeln, dass das Handwerk einen sehr hohen Stellenwert hat? Das, was du da gerade gesagt hast, dass es ist einfach wichtig, dass die Malerei gut ist. Siehst du, dass es in Deutschland vielleicht manches Mal anders ist?
Ja, ich sag mal, also dieser, wir können auch über diese realistische, diese Naturtäuschung sprechen. Also die westlichen Maler ursprünglich wollen die Welt wieder herstellen, also wieder nachmachen, möglichst so echte, wie wir unsere Augen sehen. Normalerweise, also das ist die Entwicklung von der westlichen Malereigeschichte, wie ein Foto. Und später, wenn die Fotografie entdeckt wurde oder erfunden wurde, dann die Malerei geht zu anderen Weg. Ja. Aber in der Geschichte von der chinesischen Maltradition war es von Anfang an, sagen die, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eine Mischung von Augen und innerlich Welt zu gehen. Also ein Malerei, wenn nur um die Dinge so ähnlich zu machen, das ist sehr naiv, weil das ist keine echte Realität. Ja, die Realität eigentlich liegt in uns drin. Und das in diesem Punkt finde ich ziemlich ähnlich wie Caspar David Friedrich. Diese Idee, die, was er sagte, schließ deine Fleischaugen und dann sieh mit deinen innerlichen Augen das Bild und dann kannst du malen. Und, das ist ein Weg, der ganz an, also wesentlich unterschiedlich zu einem Weg von Fotografie. Ja.
Mhm.
Ja.
Du sagtest, ja, bitte.
Und Technik. Techniker, ich verstehe, die Technik gibt es kleine Techniker und große Technik. Und kleine Technik ist also Maltechnik, also super schön malen, so ja, ganz toll, fein und sehr, sehr echt, realistisch. Aber große Technik wahrscheinlich sieht untechnisch aus. Das ist ein bisschen touristische Begriff, ja. Also große Technik sieht nicht so technisch aus. Ein großer Klang hat keinen Klang. Und großer Perfekt sieht ein bisschen kaputt aus. Also das ist so, ja.
Und es gehört großes Können dazu, um.
Ja. Größer Können sieht nicht so schick aus. Ja. Da muss man, das ist ein sehr hohes Niveau nach der chinesischen Philosophie. Das ist schwer zu sagen, aber der Profi-Leute kann das sehen. Das ist, ja.
Du sagtest in diesem Interview auch, dass du zum Berg wirst, wenn du zeichnest, wenn du malst. Du hast beschrieben, diese, was ich eben meinte, dieses Schlüsselerlebnis, dass du diesen Felsen gezeichnet hast und immer wieder und über Stunden und irgendwann ist da etwas passiert, was dich diesen Felsen neu hat begreifen lassen und neu zeichnen lassen. Kannst du das in deinen Worten bitte nochmal wiederholen?
Ja, da war ich damals mit Freunden auf den Felsen gesessen. Da haben wir gezeichnet, einfach einen Malausflug. Das ist ein riesiger, großer Felsen vor mir. Und ich habe damals versucht, diese Felsen genau zu zeichnen, so genau wie möglich, so und genau beobachten. Dann nach einer Weile, so vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, dann bin ich total in diese Situation drin. Ich, mein Bild und den Felsen. Irgendwie hab ich das Gefühl, gibt's keine Grenze mehr. Und dann sehe ich die Felsen ganz anders. Und ja, der Geist war total, hat Freude gemacht. Und da habe ich danach ganz eine große Schwung mit Skizze gezeichnet. Das war eine super gute Erfahrung mit dieser direkte in der Natur gehabt. Und ich habe spontan gesagt, dass in diesem Moment fühle ich mich wie der Berger. Ich bin Berger geworden. Und natürlich, wenn ich jetzt nachdenke im Atelier, manchmal, wenn ich male, unbewusster, wenn ich male, dann ich glaube, das ist auch ein Prozess, das wie die Natur malen. Also wie in der Natur, wie der Berg, wie ein Berg oder wie der Fluss oder wie ein Baum. Einfach die Grenzen zwischen ich und Objekt und mein Bild, die Grenze einfach weg. Und dann kommt eine gute Arbeit.
Das
Ist aber passiert nicht immer. Das ist einfach nur, ist nicht so einfach.
wollte ich gerade fragen. Das wollte ich genau fragen. Tauchst du dann jedes Mal ein, wenn du anfängst, vor der Leinwand zu stehen? Nicht immer funktioniert das, ja.
Ja, das ist immer ein Kampfprozess. Ja. Man muss durch Bemühungen, muss durch Kämpfen, durch viel Versuch und dann kann man erlangen. Und ja, zum Beispiel gibt es jetzt, da denke ich an Gedichte von Cold Mountain, ja, von Han Shan. Ja, der sagte, man fragt den Weg zu Han Shan. Han Shan, gibt es keinen Weg dorthin, gibt es keinen Weg nach Han Shan. Warum? Weil im Winter gibt es Schnee, im Sommer, wenn die Sonne aufgeht, dann gibt es Nebel. Du findest den Weg nicht. Aber warum ich bin da? Ich weiß auch nicht. Du musst aber wie ich bin und du musst auch rangehen, dann findest du den Weg selbst. Das war das Gedicht, also grob auch mit meiner Sprache übersetzt. Ja. Dann kannst du nachher recherchieren, diese Gedichte von Cold Mountain. Das war super, weil jede Sache, Kunst oder andere, du musst erst mal reingehen und dann kannst du finden. Also das ist genau wie die Freiheit oder wie deine Hochniveau von der Malerei und so. Ja, man muss schon viel versuchen. Ja.
Ganz kurz am Rande erklärt, die Gedichte vom Kalten Berg sind
Ja.
Han Shang geschrieben im 7. Jahrhundert. Und das ist etwas, was dich begleitet immer wieder durch deine Kunst. Aber ganz, ganz kurz nochmal zu diesem Prozess, den du eben beschrieben hast. Das wollte ich eben jetzt nur mit Han Shang erklären für die Zuhörenden. Aber ganz spannend, dieser Prozess, den du eben beschrieben hast, dass man immer wieder und immer wieder, da ist Arbeit, da ist Quälen, hast du gesagt, da ist
Ja.
Langeweile dabei.
Ja.
Wie einfach oder wie schwer fällt es dir, diese Schwelle zu durcharbeiten? Also gibt es da Widerstände, innere, dass du sagst, oh nee, nicht schon wieder, ich komme hier nicht weiter? Oder trägt es dich? Was passiert bei dir?
Ja, das ist ganz normal, ein Kunstwerk zu weiterentwickeln. Manchmal du versuchst monatelang oder wochenlang ein Bild, hat es nicht geschafft, weil das ist ein bisschen ähnlich wie letztes Bild. Ja, also ich glaube, schwer ist, unser Bewusstsein zu erweitern oder zu durchbrechen, so dann damit das Bewusstsein immer weiter ohne Ende zu entwickeln. Das sollte auch der Weg für die Kunst sein. Und natürlich unser Verstand manchmal verhindert ein bisschen, ja, dass es Denken was festhalten. Aber dieses Festhalten dauert eine Weile, man muss schon dann wieder brechen. Das ist wieder eine Käfig. Dann muss man diese Käfig wieder aufbrechen und dann wieder weitermachen. Und
Wie geht es dir in den Phasen? Wie geht es dir in solchen Phasen? Hast du schlechte Laune oder hast du keine Lust mehr oder?
schlechte Laune, eigentlich beim Malen nicht. Aber dann zerstöre ich das Bild oder übermale das Bild. Ja, dann, ja, man braucht Mut, ja. Da habe ich ein bisschen, manchmal, aber schlechte Laune nicht. Also, aber mittlerweile diese Zerstörung ist auch eine Arbeitsmethode geworden, ist Arbeitsphilosophie geworden. Also vielleicht manchmal brauchst du ein bisschen oder brauche ich ein bisschen Mut, das jetzige nochmal mit nochmal mehr Energie zerstören und dann kommt eine Überraschung für mich aus dieser Scheiße. Ah, das ist scheiße. Aber ist auch gut. Also ich habe meine Erfahrung ist, das ist immer besser. Das ist
Immer.
immer besser. Immer bleiben, das ist nicht gut. Ja.
Hast du schon mal die Situation gehabt, dass du da gestanden hast und gesagt hast, oh, was habe ich getan? Das war so viel.
Früher schon, aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, das ist eine Methode, das ist eine Philosophie und deswegen mache ich auch gerne manchmal. Ja, also ja. Das wäre immer leichter, irgendwie. Ja.
Welche Rolle spielt der richtige Raum, die richtige Umgebung für dich? Wie wichtig ist dein Atelier für dich? Und hat es deine Kunst verändert, seit du es hast?
Ja, ich finde Atelier ganz wichtig, dass es mal mit Natur verbunden, ja, mit die Fenster oder Umgebung, etwas mit Natur. Also Atelier in Stuttgart, da habe ich wirklich tolle Natur. Bilder vor mir, so Fenster und so. Ja, also schon ganz wichtig, dass Innenschau, Ausschauen, das ist irgendwie zusammenbringen. So. Ich denke auch für mich, für meine Malerei ist auch eine Stadt oder ein Atelier in der Nähe von Natur oder von Berge vielleicht wäre noch besser. Ja.
Wie ist dein Atelier jetzt? Beschreibst du es uns mal? Und gibt es irgendetwas in dem Atelier, auf das du absolut nicht verzichten kannst?
Ja, also mein Atelier in Düsseldorf ist sehr groß und super viel Platz. Da kann ich große Bilder malen und dann, das ist eine große Fenster. Draußen ist ein Berg. Also in Düsseldorf gibt es keinen Berg, aber das ist ein Haufen von Bauschutt, also Material direkt aus dem Berg. Also sieht super aus. Und dann weiter ist der Grauhimmel und Industriegebäude. Und dann da ist dahinter ist noch sehr laut mit dieser, gut, das stört mich mittlerweile nicht mehr, diese Maschine, die ständige. Also das ist ein bisschen Gegenteil von meinen Bildern. Ich meditiere in meiner Landschaft, Berge, Fluss, und dann draußen ist die Industrielandschaft. Das ist total interessant, Gegensatz, ja, würde ich sagen. Das wahrscheinlich verstärkt meine Malerei noch besser. Ja, aber mein Atelier in Stuttgart ist kleiner, deutlich kleiner, aber auch tolle große Fenster, Blick in der Stadt, Berge und sehr, sag mal, sehr klassisch, sehr poetisch, so, sagen wir, romantisch, ja, ganz schön. Aber ich mag beides, ja.
Deine Verbindung zu Caspar David Friedrich, darauf möchte ich nochmal kurz eingehen. Du hast chinesische Literatur von Han Shan erwähnt und die Kunst von Caspar David Friedrich. Wie ist diese Verbindung entstanden aus dir? Hast du die Kunst gesehen von Caspar David Friedrich und bist in die Richtung gegangen oder kam aus dir etwas und im Laufe der Zeit waren da Verbindungen?
Ja, interessant. Gute Frage. Ganz ehrlich zu sagen, also früher habe ich Caspar David Friedrich nicht gemocht. Ja. Also ganz so, ja. Wahrscheinlich das ist liegt an der Alter. Also als ich jung war, so ja, sehr viel Energie, wollte ich einfach Bilder malen, so ja, Jackson Pollock, weißt du, solche Action, so solche Arbeiten, so ganz starke Bilder. Wahrscheinlich auch die Zeit. Aber ja, Caspar David Friedrich ist auch eher 2014, 13 um diese Zeit habe ich das entdeckt, das Bild Milch am Meer oder Kreidefelsen, so solche Bilder, die weiterschauende Menschen oder Rückfigur von den Menschen. Ja, das passiert einfach so. Gleichzeitig in dieser Zeit ist auch meine chinesischen Wurzeln dieser traditionellen Landschaft Malerei ist wieder auch in meinem Bewusstsein so nach vorne gekommen. Ja, ich denke, die beiden Sachen kamen gleichzeitig zu mir wieder. Und ja.
In deiner Malerei ist ja auch die Landschaft sehr groß, dominant. Mhm. Du hast immer einen kleinen Menschen darin. Mhm. Und vorhin hast du gesagt, wir brauchen die Natur. Aber ich meine, dass in einem Gespräch du auch mal gesagt hast, die Natur braucht auch den Menschen. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, so ungefähr, so. Natur braucht uns nicht. Ja, aber eine Landschaft ist nur da, wenn der Mensch da ist. Ja, wenn unser Blick sieht, wir mit unserer Kultur, dann sehen wir die Landschaft. Das meine ich. Ich meine, Natur selbst ist sehr neutral. Das ist, die haben keine Bedeutung, wahrscheinlich, die Welt. Ja, aber wenn wir das sehen, mit unserem Konzept im Kopf, ja, wir sind alles aufgewachsen in unterschiedlichen Kulturkreisen und so, und dann sehen wir die Landschaft. In diesem Sinne ist, ich kann nur die Landschaft sehen, was ich sie wolle, so, was ich eigentlich sehen muss. Und andere Seite, wir Menschen, eigentlich, wir leben in der Stadt und das ist total anstrengend. Und die Natur ist einfach unsere Heimat. Und da gibt uns wirklich eine Entspannung, eine Energie. Es ist eine Quelle, ist wirklich ganz wichtig in dieser Beziehung, ja, meine ich. Ja.
Wenn du selber einen Spaziergang machst, wenn du selber die Landschaft genießen gehst, inwiefern ist dann der Maler immer aktiv? Oder kannst du auch einfach einfach genießen, Punkt? Oder bist du immer im Kopf der Maler auch, der die Landschaft aufnimmt?
Ja, das ist immer wechselhaft. In der Natur wandeln oder spazieren nach See gucke ich auch Motiv oder denke ich am Motiv, ja. Aber die richtige Motiv kommt eher nachher, nach dem Wanderung, nach dem Erlebnis. Plötzlich ist die Erinnerung da. Und mit dieser Bild oder mit diesem Motiv arbeite ich dann Serie oder Paar.
Arbeitest du viel in Serien?
Ja, ziemlich viele in Serie. Ja, die Serie, das ist aber alles um die Natur und aber Serien meine ich die Farbigkeit, Änderung oder Schwerpunkte von dieser Bildmotivveränderung. Ja, das meine ich, ja.
Auch wenn wir diese ganze Thematik eigentlich nur an der Oberfläche kratzen konnten, haben wir ein bisschen was über dich und deine Philosophie, deine Vorgehensweise kennengelernt. Ich möchte jetzt noch mal ein paar andere Fragen auf eine andere Ebene gehen. Das eine, was mich interessiert, das hat nicht direkt mit der Kunst zu tun, aber wie einfach oder wie schwierig ist es, als chinesischer Künstler in Deutschland zu leben zurzeit? Da sind zwei Regierungen, die sehr konträr sind. Da sind engagierte Menschen. Wie schwierig oder wie anstrengend ist es, wenn du Menschen begegnest? Wie viele Fragen werden dir gestellt? Wie viel Kritik bekommst du vielleicht? Wie viel, ja, dumme Reaktionen, gute Reaktionen? Wie anstrengend ist es?
Ja, das mittlerweile bin ich schon gewöhnt. Da muss ich immer erklären oder muss man manchmal mit dieser Diskussion umgehen. Ja, so ist das. Man lebt es zwischen zwei Kulturen, ja, zwischen Welten. Ganz riesiger Unterschied. Also schwer zu antworten, aber deswegen weißt du, das ist wahrscheinlich, warum, dass ich auch keine solche konzeptuell Malerei malen, ja, politische Bildmalerei ist mir zu anstrengend. Und ich habe das Gefühl, es gibt keine bestimmte Antwort für eine Frage, bestimmt richtige Antwort. Aber besonders in der Malerei. Malerei sollte auch nicht mit die solche Fragen Demokratie oder Menschenrechte zu beantworten machen, sondern jeder Menschen in diese noch tiefere Sinne sind wir alle gleiche. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir sind unterschiedlich Erziehungsphase, ausgebildete oder geschichtliche Erinnerungen, aber wir haben noch mehr Gemeinsamkeit als unser Unterschied. Ja.
Super schön gesagt, ja, auf alle Fälle.
Danke.
Ja. Es
Ja.
gibt eine Rubrik beim Atelier Talk, die heißt Kaffee- oder Tee-Rubrik. Früher hieß sie entweder oder, schwarz oder weiß. Ich möchte ganz gerne dich noch ein bisschen anders kennenlernen. Ich stelle dir drei Fragen, wo du eins aussuchst. Also, das erste ist klar, Kaffee oder Tee?
Ja, das ist wie die beiden Maler, die sind auch immer jeden Tag in meinem Alltagsleben. Ich trinke Kaffee meistens, aber Tee auch. Ich habe auch Tee, schöne Teekanne bei mir. Ja, ganz
Oh,
schöne.
sehr
Ja,
schön.
ich kaufe auch immer wieder schöne Teekanne. Und ja, aber Kaffee ist einfach für dieses Wetter in Deutschland, man braucht Kaffee. Also geht anders nicht.
Und wenn du Tee trinkst, ist es dann meistens der grüne?
Ja, meistens grüner Tee, ja, grüner Tee, Jasmin-Tee. Ab und zu auch chinesisch schwarzer Tee. Ja, rotes Tee nennt man das, weil das ist einfach im Winter gut für Magen. Ja. Ich habe in Stuttgart ein Teeblatt, dann fühle mich wie wirklich wie zu Hause, wie Chinese trinken Tee. Aber wenn man arbeitet, ich merke schon, der Tee, also man braucht Kaffee. Vormittags braucht Kaffee, um der Vorenergie zu arbeiten. Das ist körperliche Arbeit. Tee ist eher zu entspannen, finde ich. Ja.
Ja.
Ja, loslassen, Gelassenheit.
Ah, schön, ja, so eine kleine
Ja.
Insel finde ich immer, ja, genau.
Ja.
Die zweite Frage. Ein bisschen
Ja.
in die ähnliche Richtung kulinarisch. Ich muss Sie fragen, Ente süß-sauer oder Kassler mit Sauerkraut und Knödeln?
Okay, also Ich esse beide Sachen nicht so viel, ehrlich zu sagen. Ja, ich esse gerne chinesisches Essen, natürlich, ja.
Und das Deutsche auch inzwischen, oder?
Deutsches Essen, ich weiß nicht, deutsches Essen ist dann typisch, ja, Wurst, ja, ich finde, das ist Essen, aber ich meine, gute Frage, okay, Essen, ich habe auch gestern in Berlin mit den Leuten diskutiert, Essen, chinesisches Essen, deshalb toll, weil das ist so vielfältig, mehrseitig und auch sehr feinfühlig. Und da geht zu unserer innerlichen Nerven, innerlichen Gefühl rein. Ja, das Unterschied Essen bringt einfach befriedigend dann unterschiedliche Bedürfnisse. Also zumindest, ich habe nie in deutscher Essen und anderer Essen noch nicht entdeckt. Wahrscheinlich die Chineser wie.
Ach, so ein deutsches Essen, das so ein ähnliches Gefühl hervorruft, hast du noch nicht entdeckt, ja?
Nein, noch nicht entdeckt.
Ach,
Ja.
wie spannend. Ach.
Leider. Aber ich meine, das, weil ich ein Chineser bin. Du bist als Deutscher wahrscheinlich andere. Du, wenn du Wurst essen, wenn du anderes Spätzle oder anderes, da hast du deine eigenen Erinnerungen oder Gefühl unterbringen. Das ist, ich glaube, das ist mit Kultur zu tun. Ja.
Und die dritte Frage, lieber ein gutes Buch oder lieber ein guter Film?
Also momentan, ich schaue ein bisschen mehr Filme als Bücher. Ja, ich finde immer, wahrscheinlich wegen der Augen, ja, ich lese ziemlich anstrengend und sehr langsam. Deswegen, ich lese zurzeit ganz ehrlich wenige Bücher, aber früher habe ich einige gelesen, so auch deutsche Philosophie, Heidegger, also dünnere Büchlein, ja, so. Und ja, Film gucke ich auch nicht so viel, aber momentan gucke ich ein bisschen so. The Game of the
Ah,
Throne.
Game of Thrones,
Ja.
ja.
Ja. Weil ich finde, das ist auch viel romantische Idee drin.
Ja.
Ja, das dann inspiriert meine Malerei ein bisschen. Ja.
Gibt es eine Frage, die du einem Künstler mal stellen wollen würdest? Gibt es irgendetwas, was du wissen wollen würdest von einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin mal?
Oh. Ja, also nicht notwendig.
Notwendig.
Nicht,
Okay, gut.
nee, ich finde früher wahrscheinlich schon, ja, als ich gerade nach Deutschland gekommen war, dann bin ich total neugierig, bin ich total verwirrend. Also das ist, was ist Kunst da? Was ist das? Ja, das man hat kein Bild von davon. Ja, das vielleicht immer noch nicht, aber ein bisschen klarer. Und da wollte ich auch viele Leute fragen, was die deutsche Künstler denkt oder Professor denkt, war, was wendest du zum Beispiel Abstraktmalerei, realistisch und welcher ist besser und so, solche blöde Fragen. Ja. Ja, mittlerweile, ich finde, jeder Künstler soll seinen eigenen Weg finden und ja, entweder konservativ oder ein bisschen provokativ oder ein bisschen witzig. Das ist einfach am Ende, ist nur eigene Sache. Ja.
Dann in dem Zusammenhang noch eine Frage. Was für einen Tipp würdest du heutzutage gerne dem jungen Chen Wei geben?
Zu mir selbst, der früher,
Ja.
oh, also ja.
Und damit natürlich
Oh.
auch vielen anderen da draußen. Aber gibt es etwas, von dem du dir denkst, ach Mensch, junger Chen Wei,
Ah.
das würde ich dir doch gerne auf den Weg geben wollen?
Ah, ja, genau. Ja, mach einfach, was du fühlst, was du willst, ohne viel zu überlegen. Einfach mutig. Kann sein, es dauert noch lange, aber immer daran bleibe und ja, und folge deinem Herz, folge deiner innerlichen Stimmung und du wirst irgendwann schaffen.
Oh.
Ja, wenn ich jetzt meine frühe, also das ist eine super gute Frage von dir. Also so mache ich auch mit Studenten in China, also oder junge Künstler, ja, die ich kenne, dann werde ich die Leute brutal ermutigen und unterstützen. Das macht deinen Weg einfach weiter. Und natürlich, man braucht Hilfe, aber die Hilfe ist einfach jemand, die dich unterstützen, die mit dir überzeugen, dass du wirst das schaffen und du darfst nicht der Verzweifeln machen, du geh einfach deinen Weg, solange du diese Talent und Energie hast. Und Irgendwann wird es schaffen. Also, viele Leute haben das einfach nicht mehr gemacht, weil die haben diese erste selber nicht so stark genug, zweite, die haben keine Unterstützer dabei. Und dann wird Talente sagen, okay, ja, der Kopf spricht, okay, ja, du schaffst das nicht. Nein, ich suche einen Job und so weiter. Und dann ist das.
Wer waren
Ja.
denn deine Hauptunterstützer auf deinem Weg?
Ah, ich glaube, am Ende ist es auch ein bisschen Schicksalssache, dass als Kind schon große Wunsch haben, Künstler zu sein. Das war eine große Traum von mir. Und ja, ich könnte andere studieren, Philosophie oder andere Ökonomik machen, studieren, aber ich will einfach Kunst machen. Und das liegt schon am Ende eigenen innerliche Stimmung. Und ja, ich meine, aber auf dem Weg, es gibt immer Leute, die dich unterstützen. Ja, zum Beispiel meine Frau, große Unterstützer, oder als ich klein war, meine Eltern und mein Lehrer und ein paar gute Freunde haben mir immer über Kunst das so begeistert, wie der Fesson, Sora und solche Leute, weißt du? Ja, das ist so geistliche Freunde zusammen, um das Thema arbeiten. Ja, Kunst ist eine ganz speziell eigenen Bereich. Man braucht solche in der Jugendzeit oder ist ein paar Leute mit dieser genau Emotion oder Landschaft beschäftigen. Also möglich in der frühen Zeit, in der jungen Zeit weniger an Marketing denken, ja, an die praktischen Sachen denken. Weil die Kunst kommt einfach von der Seele, finde ich. Ich finde das, ja.
Und man muss still genug sein, um die Seele dann auch zu hören. Ja,
Ja,
hast du
genau,
vorhin gemeint, ja. Jetzt haben
ja.
wir ein bisschen zurückgeguckt. Schauen wir
Ja.
bitte mal in die Zukunft. Was steht für dich als nächstes jetzt an? Gibt es besondere Dinge?
Ah, nächstes Jahr, ja, dieses Jahr habe ich auch einige Ausstellungen. Nächstes Jahr aber sehr gut. Im Caspar David Friedrich Zentrum habe ich eine Ausstellung in Greifswald mit einem Fotograf. Da bin ich sehr gespannt. Also,
Wann wird das
ja.
sein?
Das sollte im Januar oder Februar sein, glaube ich. Ja, Frühjahr. Also
Spannend.
das Konzept vom Kuratoren Frau Barth ist Romantik, Caspar David Friedrich, Toismus. Das
Oh.
ist fast genau wie meine Sache. Und
Ja.
dann interessanterweise mit anderen deutschen Meister, der Hördelin, Friedrich Hördelin Museum, nächstes Jahr. Zu sagen. Also, weil ich denke, meine Malerei hat auch ein bisschen poetische Sinne und dann Hödeli mag ich auch sehr gern.
Schade,
Ja.
dass ein Podcast nur zum Hören ist, weil man hätte jetzt sehen sollen, wie du gestrahlt hast, als du von diesen beiden Sachen. Also man hat
Danke.
gemerkt, dass du
Ja.
dich darüber sehr freust.
Ja.
Jeremy, bevor ich zur allerletzten Frage komme, sagst du
Ja.
uns bitte, wo wir dich finden im Internet? Wo kann man sich über dich informieren? Wie heißt deine
Ah,
Webseite und was hast du?
meine Webseite ist www. Chenwei, mein Name, chenweizhu.com. Ja, eigentlich gib meinen Namen rein und dann kann man meine Webseite finden. Ja.
Da findet man nicht nur die Webseite, sondern eine Unmenge an interessanten Informationen.
Ja, ein
Ich
paar
empfehle das.
Seiten.
Auf
Ja,
Instagram bist du auch.
ja. Ja, bin ich auch, ja.
Auch zu finden, alles klar.
Chiang Wei-ju 1971, mit meinem Geburtsjahr.
Ja, danke schön. Dann möchte ich dich zum Abschluss fragen, wovon wünschst du dir mehr? Du persönlich dir mehr in deinem Leben?
Ja, ich außer eine glückliche Freude von der Familie, von allen Menschen, die ich kenne, ist dann die Malerei, meine Kunst. Also mehr von den Leuten gesehen zu sein, eine Erweiterung. Also eigentlich eine noch bessere künstliche Arbeit von mir zu schaffen können, so in der Zukunft. Ja. Also folgt das Lebensphase, Lebensstufe und immer anderes Bild sehen und nicht aufhören, sondern weitermachen, solange das man kann.
Weitermachen
Ja.
und weiter lernen und weiterentwickeln, ja.
Genau, ja.
Spannend, obwohl du schon so viel erreicht hast, obwohl du schon so bekannt bist.
Nein, 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 das ist Kunst ist kein Ende.
Ja.
Kein Endepunkt, ja. Das folgt das Leben, das mit das Leben weiter.
Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich hatte so das Gefühl, ich schaue rein in eine ganz interessante Welt. So kam es mir.
Danke, Steffen. Dankeschön. Vielen Dank, Phil, für deine schöne Frage. Ich freue mich auch, dieser Dialog. Finde ich sehr schön.
Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest über Shenwei Zhu, dann empfehle ich dir, den Namen einfach mal bei Google einzugeben. Es gibt eine ganze Menge zu finden. Seine Webseite heißt shenwei-zhu.com. Ich habe es im Eingang schon buchstabiert, aber ich mache es nochmal. Das ist xianwei-zhu.com. Auf Instagram heißt er Shenwei Zhu 1971, alles in eins durch. Und auch auf der Webseite www.atelier-talk findest du Fotos von seinen Arbeiten, Fotos von ihm und natürlich auch von der Teekanne, die er in die Kamera gehalten hat. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken fürs Zuhören. Wie toll, dass du wieder dabei warst oder vielleicht zum ersten Mal. Ja, und dann habe ich doch noch eine kleine Ankündigung. In der nächsten Woche werde ich nicht senden. Ich gehe in eine Mini-Osterpause und bin in der Woche danach wieder zurück mit einem tollen Interview, mit einem tollen neuen Thema. In der Zwischenzeit kannst du dich vielleicht durch die alten Episoden durchhören. Vielleicht ist da noch einiges, was du noch nicht kennst. Oder aber ich bin sicher, es gibt die ein oder andere Episode, die es sich lohnt, ein zweites Mal zu hören. Außerdem kannst du auf der Webseite stöbern, www.atelier-talk.com. Da gibt es einiges über die Künstlerinnen und Künstler zu sehen, eben nicht nur zu hören, sondern auch viele, viele Fotos. Und an der Stelle einen herzlichen Dank auch mal wieder an die Julia Silbermann, die seit einiger Zeit jetzt schon die Webseite betreut. Vielen Dank, Julia. Es macht ganz großen Spaß mit dir. Und, das will ich auch gleich mal erwähnen, Julia hat immer wieder super tolle Ideen. Wenn du tolle Ideen hast für den Atelier-Talk, schreib sie mir, atelier-talk@stephanie-hüllmann.com. Und ansonsten, wenn es dir gefällt und du etwas zurückgeben möchtest, dann schenk mir doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst und erzähl noch heute mindestens einer Person davon. Okay, dann verabschiede ich mich. In 2 Wochen bin ich wieder da. Bis dahin, mach es gut. Liebe Grüße, deine Stephanie Hüllmann.